Epale Insights. Ein Weiterbildungsthema, 5 Folgen, verschiedene Perspektiven. Von und mit Bildungsfrau Sabine Bertram. Staffel 2. Generation Z goes Erwachsenenbildung. Das Thema Gen Z versus Boomer nimmt in den Medien einen großen Raum ein. Eigentlich vergeht kein Tag, an dem mir entsprechende Headlines in Zeitungen und Posts auf Social Media entgegenspringen. Immer wieder geht es um die Gestaltung von Arbeitsplätzen, um Fragen nach Einsatz und Engagement, um die Sinnhaftigkeit von Jobs und natürlich auch um eine ideale Work-Life-Balance. Tatsächlich werden viele Vorurteile geschürt und ich habe den Eindruck, es wird eher übereinander als miteinander gesprochen. Doch wie sieht es bei diesem Thema eigentlich in der Erwachsenen- und Weiterbildung aus? Denn ein Generationenwechsel findet ja auch dort statt, sowohl in den Teams als auch bei den Teilnehmenden. Verschiedene Akteure aus der Weiterbildungspraxis helfen mir in dieser zweiten Staffel von Epale Insights, dem Thema im Rahmen von 5 Folgen auf den Grund zu gehen. Folge 4. Employer Branding in Zeiten von Generationenwechsel und Fachkräftemangel. Fachkräftemangel in der Erwachsenen- und Weiterbildung. Ein drängendes Thema seit einiger Zeit, wie auch Dr. Elmar Schnücker, Leiter der Volkshochschule Gütersloh, es wahrnimmt.
Also bei den letzten größeren Konferenzen auf Leitungsebene ist immer ein ganz großes Thema gewesen, auch bei mehrtägigen Veranstaltungen vom Landesverband der Volkshochschulen, der Fachkräftemangel. Und damit sind wir bei der Thematik, ne? Auch wenn da jetzt eine andere Überschrift drüber steht. Und der Fachkräftemangel ergibt sich eben auch aus dem Generationenwechsel. Wir erleben das ja beispielsweise, dass wenn wir Stellen ausschreiben, sowohl also jetzt in der Hauptamtlichkeit auf Verwaltungsebene als auch auf der pädagogischen Ebene, dass wir immer weniger Bewerbungen bekommen.
Seine Kollegin Dr. Mariella Gronenthal hat eine Vermutung, woran es liegen könnte.
Ich glaube, Image ist ein ganz entscheidendes Stichwort dabei. Denn auch bei der Akquise von freiberuflichen Dozierenden und hauptamtlichem Personal ist es immer noch so, dass Volkshochschulen gegen ein bestimmtes Bild ankämpfen, das sich über viele Jahrzehnte etabliert hat, das nicht dem hohen Standard unserer Bildungsarbeit entspricht, den wir heute leisten. Viele Leute halten Volkshochschulen für qualitativ eben nur so mittelmäßige Bildungsanbieter in vielen Bereichen. Ganz viele Leute wissen überhaupt nicht, dass Volkshochschulen viel mehr anbieten als nur Fremdsprachenkurse. Wir müssen da einfach immer noch als Einrichtungen, als Institutionen in den Verbänden und als Einzeleinrichtungen unglaublich viel Öffentlichkeitsarbeit machen und den Blick darauf richten, was wir alles anbieten und auf was für einem hohen qualitativen Niveau wir das tun. Und wenn das mehr Leute mitkriegen, werden, glaube ich, auch mehr Leute ganz schnell merken, was wir für ein attraktiver Arbeitgeber sind, sowohl für die Freiberuflichkeit als auch für die Hauptamtlichkeit.
Wie kann man also als Arbeitgeber sein öffentliches Image verbessern? Als Employer Branding Strategin hat Anne Engelshove viele Ideen. Schließlich unterstützt sie bereits seit vielen Jahren Organisationen der Sozialwirtschaft dabei, sich selbst besser zu präsentieren, um potenzielle Fachkräfte überhaupt erreichen zu können.
Also erstmal sage ich erstmal, das Allerwichtigste ist ja überhaupt eine gewisse Sichtbarkeit zu schaffen, ne, damit Menschen mich überhaupt erstmal kennenlernen, auch kennenlernen wollen, muss ich erstmal so eine gewisse Sichtbarkeit herstellen und auch so ein Grundrauschen und sich da dann auch zu fragen, ja, mit was wollen wir sichtbar sein? Ne? Und häufig ist es dann schon so, dann kommen so Fakten wie, ja, wir haben irgendwie 100 Mitarbeiter und 150 Jahre Geschichte und den Tarifvertrag, wo ich immer denke, ja, ganz ehrlich, ne, da kann man auch so ein bisschen was auch aus dem klassischen Marketing lernen. Das haben ja auch viele Organisationen nicht ganz so drauf und fällt ihnen ja auch schwer, ne, sich vielleicht auch ein Stück weit besser zu vermarkten. Aber da geht's schon auch, finde ich, ein Stück weit mit los. Nicht nur diese, ja, Daten, Zahlen, Fakten. Da entsteht halt überhaupt nicht sowas wie eine Emotionalität und wie eine Verbundenheit.
Es braucht also mehr Emotionen, mehr Beziehung und Verbindung. Das klingt erst einmal einleuchtend. Gleichzeitig kann dieser Anspruch gerade kleine Teams überfordern. Zumal, wenn niemand im Team über Marketingkompetenzen verfügt. Und dann?
Da geht es nicht nur darum, jetzt irgendwie eine schöne, schicke Marketingkampagne zu machen, die womöglich irgendwie viel Geld kostet und dann kann ich da einen Haken hintermachen, sondern das muss wirklich von innen kommen, sonst funktioniert das nicht. Also, ne, Arbeitgebermarketing hat immer zwei Seiten ein und derselben Medaille. Zum einen, ja, wir müssen nach extern sichtbarer werden, auch mit einer gewissen Attraktivität, aber vor allen Dingen auch mit einer Sichtbarkeit. Aber die andere Seite der Medaille ist das Interne, dass eben auch Mitarbeitende, die wir haben, dass die sich wohlfühlen, dass sie sich wertgeschätzt fühlen, weil wenn uns das gelingt, dass wir Mitarbeitende haben, die zufrieden sind, dann sind das im Zweifel auch unsere besten Botschafter. Ich sage immer, ne, eigentlich ist jede Kollegin, jeder Kollege ist mittlerweile Pressesprecher, denn er kann über, gerade mit Blick auf soziale Netzwerke, kann er halt ein Millionenpublikum erreichen. Ne, und das mal zu verstehen, dass Mitarbeitende sind einfach wichtige Botschafter, die haben alle ein Netzwerk. Und das sehen wir natürlich auch, gerade mit Blick auf die Generation Z, die ist digital unterwegs, was auch bedeutet, dass ich mir auch eine digitale Sichtbarkeit aufbauen muss.
Wichtig ist also, auf allen Ebenen sichtbarer zu werden. Und zwar nicht nur mit Themen, sondern auch mit Menschen. Das heißt auch, dass einzelne Mitarbeitende sichtbar werden sollten und zugleich, wenn sie ihren Job mögen, dies gerne auch in ihren privaten Netzwerken teilen dürfen. Genauso wichtig ist es, die Arbeitsinhalte und ihren öffentlichen Mehrwert zu kommunizieren. Denn eine Tätigkeit in der Erwachsenen- und Weiterbildung ist in jedem Fall gesellschaftlich relevant und bietet einen enormen Gestaltungsspielraum.
Viele Menschen suchen ja auch nach einer gewissen Sinnstiftung. Das haben wir ja.
Stellt Anne Engelshove immer wieder fest. Genau diese Sinnstiftung macht eine Tätigkeit in der Erwachsenen- und Weiterbildung auch für Berufseinsteigerin Saskia Meyer besonders attraktiv.
Die gesellschaftliche Relevanz, das war auch das, was mich in erster Linie interessiert hat. Ich habe lange über Lehramt nachgedacht, was natürlich auch gesellschaftlich relevant ist. Die Erwachsenenbildung, das lebenslange Lernen auch insbesondere. Da sehe ich auch sehr viel gesellschaftliche Relevanz und auch sehr viel Potenzial und auch Notwendigkeit. Wahrscheinlich läuft da auch ein bisschen dieses Zukunftsorientierte und auch etwas, was zukunftsweisend ist oder auch die Zeit überleben wird. Also Erwachsenenbildung wird meines Erachtens nach nur an Priorität gewinnen. Besonders wenn wir jetzt auf die Politik zurzeit schauen, gesellschaftlicher Umbruch, gesellschaftlicher Wandel, das wird alles nicht ohne Erwachsenenbildung gehen. Und ich denke, das gehört auch zu dem Sinnstiftenden dazu.
Als pädagogische Mitarbeiterin in der Niedersächsischen Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung ist dir aber auch noch ein anderer Aspekt besonders wichtig.
Auf der anderen Seite ist es vielleicht gar nicht, sondern es gehört auch dazu, sind die Aufgabenbereiche und Themen einfach vielfältig. Ich habe jetzt in einem Bereich angefangen, ich lerne aber fast gefühlt jeden Tag am Telefon oder auch über andere Kontakte neue Aufgabenbereiche kennen. Und jetzt gerade, ich meine, ich arbeite jetzt seit 2,5 Jahren in der Erwachsenenbildung, sich noch kein Limit an dem, was man gestalten kann, welche Aufgabenbereiche es gibt, mit welchen Themen man sich beschäftigen kann. Und das finde ich spannend und auch sehr attraktiv.
Auch Dr. Elmar Schnücker begeistert dieser Aspekt selbst am Ende einer langen Karriere in der Volkshochschule nach wie vor.
Aber letztendlich ist das ja auch, was zumindest die Hauptamtlichkeit anbetrifft, das Schöne an Volkshochschulearbeit, ne? Dass man gestalten kann. Und wenn man dann so ein Team hat wie hier, dass man eben auch gesellschaftlichen Herausforderungen erkennt und sich davon nicht verschließt, sondern dass man auch tatsächlich drüber redet und überlegt, wie kann man das dann eben auch für unsere Volkshochschule hier irgendwie das nur umsetzen und welche Möglichkeiten haben wir dann. Und dass man dann Wege geht, die vielleicht auch manchmal in die falsche Richtung gehen, das ist normal, aber da muss man gucken, wie kriegt man es dann so gedreht, dass das irgendwann mal dann auch in der Öffentlichkeit ankommt und nicht mehr extra kommuniziert werden muss. Aber das ist das große Ziel, mit vielen kleinen Schritten.
Damit spricht er auch einen weiteren Aspekt an, der gerade in Bezug auf die jüngere Generation immer wichtiger wird, nämlich die Personalbindung. Anne Engelshove ist hier sehr deutlich.
Aber ich sage auch immer gerne, ne, jemand, der nur zu euch kommt, weil es bei euch den Euro mehr gibt, wenn das der einzige Grund ist, der wird euch wahrscheinlich auch wieder verlassen, wenn es irgendwo anders einen Euro mehr gibt. Und weil mir eben auch immer wichtig ist, nicht nur Leute kurzfristig zu gewinnen, sondern auch wirklich dann im besten Fall langfristig auch an die Organisation zu binden, auch emotional und identifiziert zu binden, muss euch schon ein bisschen mehr einfallen als nur diese Benefits. Das kann mal ein Grund sein, warum Menschen überhaupt auf euch aufmerksam werden und zu euch kommen. Aber es wird wahrscheinlich nicht der Grund sein, warum Menschen bleiben. Und da sind wir dann eher in so Themen drin wie wirklich, wie wird hier zusammengearbeitet? Ah, hier wird partizipativ zusammengearbeitet. Hier werde ich auch als junge Fachkraft mit meinen Ideen gehört. Hier werden Innovationen vorangetrieben. Hier wird vielleicht auch über Digitalisierung nachgedacht. Das sind dann, glaube ich, eher die Themen, die die junge Generation auch dazu bewegt, auch wirklich bei einem Arbeitgeber zu bleiben. Und wenn es dann aber auch noch so Dinge wie ja, ich muss hier nicht nur 40 Stunden in Vollzeit meine Anwesenheit präsentieren, sondern ich kann vielleicht auch ja eine kleine Vollzeit machen mit 35 Stunden und habe vielleicht sogar auch noch eine gewisse Flexibilität mit Homeoffice oder andere Instrumente, dann werde ich natürlich zunehmend auch attraktiver für diese Zielgruppe.
Einrichtungen sollten also deutlich herausstellen, warum sie ein guter Arbeitgeber sind, bei dem man bleiben möchte. Doch was genau macht einen guten Arbeitgeber eigentlich aus? Hier hilft es, das eigene Team zu involvieren.
Und genau diese Vorteile auch im Kleinen, auch das finde ich ist etwas, wo man auch wieder gut auch mal bei so einer Teamsitzung brainstormen kann. Ne, was schätzt du eigentlich an deinem Arbeitgeber? Und da kommen dann wirklich ja auch häufig ganz tolle Antworten von Mitarbeitern, die dann sagen, ja, ich finde es einfach super, dass ich hier kostenlosen Parkplatz habe. Hatte ich bei meinem alten Arbeitgeber in der Stadt, hatte ich es nicht. So, ne? Oder ich finde das toll, dass ich hier die Bushaltestelle direkt um die Ecke habe. Und genau diese Dinge eben auch in das Marketing und in das Sichtbarwerden einzubeziehen.
Denn auch die kleinen Dinge sind es wert, kommuniziert zu werden. Selbst wenn es im ersten Anlauf vielleicht gar nicht so wirkt. Als besonderer Umstand wird von Einrichtungen oft ihre regionale Lage empfunden. Dass zum Beispiel sich der ländliche Raum nachteilig auf die Personalakquise auswirkt. Saskia Meyer beschreibt es so.
Es ist ja eine grundsätzliche Herausforderung, die die niedersächsische Erwachsenenbildung zurzeit erlebt, besonders halt die öffentliche Erwachsenenbildung im ländlichen Raum. Es ist eine Herausforderung.
Anne Engelshove findet auch hier klare Worte.
Das ist ja nicht nur bei dem Ländlichen so, sondern die kleinen Träger sagen, ach, wenn wir größer wären, dann wird uns das alles leichter fallen. Die großen Träger sagen, ja, aber wir sind so groß und hier mit den ganzen Tochtergesellschaften. Und ja, die sagen, ach, wenn wir ein bisschen kleiner wären und schneller wären, ne? Ich finde, da sieht man auch wieder so ein bisschen dran, anstatt anzupacken, ne, und sich mit dem auch auseinanderzusetzen, was da ist und das in ein möglichst gutes Licht zu rücken. Genau, wird halt eben gerne mal so ein bisschen die Schuld woanders gesucht oder so ein bisschen, ja, sich versucht auch zu rechtfertigen, wo ich immer sage, ihr seid jetzt nun mal in der Stadt oder ihr seid jetzt nun mal auf dem Land und ihr müsst lernen, damit umzugehen und ihr werdet wahrscheinlich keine Fachkräfte für euch gewinnen können, die total urban leben wollen. Die werdet ihr vielleicht für ein, zwei Wochen oder Monaten überzeugen können, weil ihr vielleicht so viel Geld zahlt. Aber irgendwann wird der oder diejenige spüren, nee, ich will doch zurück in die Stadt. Also lernt wirklich das, was ihr habt, ja, zu schätzen und auch ein gutes Licht zu rücken. Ne? In dem Sinne, es gibt ja auch Menschen, die sich ganz bewusst gegen die Großstadt entscheiden, weil sie eben sagen, ach, ich möchte auch ein grünes Umfeld haben, ich möchte einen schönen Blick haben, ich möchte bezahlbaren Wohnraum bekommen. Und dass natürlich es Regionen auch in Deutschland gibt, die vom Fachkräftemangel noch stärker betroffen sind, das, glaube ich, steht außer Frage. Und da ist natürlich dann gerade auch so diese Nachwuchsarbeit noch viel, viel wichtiger, ne? Dass wirklich auch in den Schulen vor Ort auch schon Perspektiven geboten werden, ne? In bestimmte Ausbildungsberufe zu gehen und dann auch in der Region zu bleiben. Und da werbe ich dann auch immer dafür. Ich bin ein großer Freund von Netzwerken, ne? Also keine Organisation wird den Fachkräftemangel alleine lösen können, indem man die Ellenbogen ausschritt, sondern ich sage immer, tut euch zusammen, auch wenn ihr vielleicht Mitbewerber oder Wettbewerber seid, ne? Tut euch mit eurer Kommune zusammen, mit eurer Stadt, macht Stadtmarketing, um gemeinsam in die Sichtbarkeit zu kommen.
Vernetzung und gemeinsames Marketing empfiehlt sie als Strategie. Dies kann auch gemeinsam mit Universitäten und Hochschulen entstehen, wie das Beispiel der Eberhard-Karls-Universität Tübingen zeigt.
Das ist auch eine Besonderheit, dass wir schon auf der Bachelor-Ebene, also im Bachelor-Studiengang Erziehungswissenschaft, entscheiden sich die Studierenden, ob sie den Schwerpunkt Erwachsenenbildung oder soziale Arbeit wählen. Sie haben jeweils ein Semester, wo sie ein längeres verpflichtendes Praktikum haben. Und da ist sozusagen die Besonderheit jetzt hier bei uns, dass sie sowohl ein vorbereitendes als auch ein nachbereitendes Seminar zum Beispiel belegen. Und das wird dann im Masterstudiengang Erwachsenen- und Weiterbildung bei uns auch nochmal vertieft, auch stärker nochmal aus einer forschenden Perspektive, auch mit dem Ziel, wie kann man eigentlich das theoretische Wissen, das empirische Wissen aus der Weiterbildungsforschung mit der Praxis verknüpfen.
Wobei Professor Matthias Ahlke auch vor zu hohen Erwartungen seitens der Erwachsenenbildungseinrichtungen warnt.
Das ist häufig auch, erlebe ich immer wieder, dass natürlich aus der Praxis dann manchmal auch ganz große Erwartungen kommen. Es kommt dann irgendwie die Masterstudentin, der Masterstudent und können Sie nicht mal das machen und hier eine Erhebung. Und ich sage dann manchmal zu den Studierenden, sie können nicht alle Probleme lösen, die dort sind.
Zugleich sieht er seine Rolle darin, das Image des Weiterbildungsbereichs zu pflegen.
Die Erwachsenenbildung ist ein, finde ich, ein wunderbares Berufsfeld, was sehr viele Möglichkeiten eröffnet und auch sehr viele Freiräume. Und es braucht natürlich auch die Rahmenbedingungen. Und ich glaube, da kommen wir, glaube ich, gerade in so etwas rein, wo es wichtig ist, das nochmal neu auch auszutarieren und da auch weiterzugehen. Aber eben diese Freude und das Schöne daran, das auch immer wieder noch stark zu machen, das ist wichtig. Und da sehe ich auch ein bisschen mein Ansehen jetzt auch als Hochschuldozent. Denn natürlich ist es so, dass auch die Erwachsenen- und Weiterbildung, auch die Studierenden, die bei uns sind, nicht alle münden in die Erwachsenenbildung und Weiterbildung. Das Feld konkurriert natürlich auch mit anderen Feldern, die auch attraktiv sind und denen ich das auch nicht absprechen möchte.
Als Berufseinsteigerin empfiehlt Saskia Meyer hier auch noch einmal, die Stellenausschreibungen offener zu gestalten.
Dass man es auch mit so ausschreibt, dass es klar ist, wir suchen einfach interessierte junge Menschen, die motiviert sind, die intrinsische Motivation aufbringen können, die Interesse an dieser sinnstiftenden Arbeit haben, an dieser großen gesellschaftlichen Aufgabe, die die EB hat. Ich stelle das auch oft fest, dass Stellenausschreibungen irgendwie so eng sind. Und dass sogar ich, obwohl ich jetzt ja dieses Trainee-Jahr hatte und auch schon ein Jahr länger dort gearbeitet habe, manchmal das lese und denke, oh Gott, ob ich wohl die richtige Person dafür wäre? Also ich denke nicht, dass die EB in irgendeiner Art und Weise Probleme hat, die Aufgaben attraktiv darzustellen. Also ich meine, ich würde immer eine Lanze für die EB brechen. Ich bin begeistert. Und deshalb ist es, glaube ich, mehr es zu öffnen, auch die Möglichkeit zu schaffen, dass sich die, die sich dafür interessieren, auch tatsächlich melden.
Anne Engelshove empfiehlt ihren Kunden in diesem Kontext auch immer, Stellengesuche möglichst breit zu kommunizieren und genau zu überlegen, welche Zielgruppe man ansprechen will.
Was sich zum Beispiel auch immer lohnt, ich habe eben so von der Zielgruppe gesprochen. Im Marketing arbeitet man zum Beispiel schon sehr lange mit sogenannten Personas, dass ich mir überlege, wer ist denn meine ideale Kundin oder mein idealer Kunde? Und wenn ich Personal suche, mache ich das auch, dass ich mich frage, wer ist denn mein idealer Mitarbeiter? Ne, wie heißt der? Wo wohnt der? Was hat der für einen Arbeitsalltag? Wo ist der aktuell beschäftigt? Was macht den da vielleicht auch unglücklich? Und auch so eine Persona, da gibt es auch Vorlagen im Internet, das einfach mal im Team zu besprechen und einfach mal zu schauen, was das auch für Diskussionen auslöst. Es geht dann häufig gar nicht so sehr, was steht dann in dieser ausgefüllten Persona alles drin, aber zu schauen, was für Ideen entstehen vielleicht noch rechts und links. Ach, ich hatte auch mal einen tollen Kurs, die hatten dann die Idee, ach, Geocaching ist bei unseren Mitarbeitern total beliebt und die haben da auch so Netzwerke. Wir haben uns jetzt überlegt, wir legen hier in dem Garten, der öffentlich zugänglich ist, da auf irgendeiner Rasenfläche, da verstecken wir jetzt auch mal so einen sogenannten Cache. Und da ist dann auch ein Hinweis drin, dass wir übrigens auch Personal suchen. Also so kleine Ideen.
Es braucht also nicht immer große Kampagnen. Gefragt ist vielmehr Kreativität gepaart mit Authentizität. Wer sind wir als Einrichtung und wie transportieren wir dies hinaus in die Welt? Dieser Aspekt bewegt Weiterbildungseinrichtungen nicht nur in Bezug auf Personal, sondern auch bezogen auf Teilnehmende. Was sich hier ändert durch den Generationswechsel, und welche Lösungsansätze Einrichtungen erproben, darum geht es in der nächsten Folge dieser zweiten Staffel von Epale Insights. Die Perspektiven und Eindrücke verschiedener Akteure der Erwachsenen- und Weiterbildung sichtbar zu machen und für Austausch zu sorgen. Genau das ist eine wichtige Aufgabe von Epale. In Form von Blogartikeln, Konferenzberichten und Fachdiskussionen können sich alle Weiterbildungsenthusiastinnen und Enthusiasten aktiv einbringen. Und natürlich macht das Stöbern auf Epale auch Lust auf europäische Bildungsarbeit. Vielleicht wäre ja ein Erasmus-Plus-Projekt eine tolle Bereicherung für deine Bildungseinrichtung? Dann kann ich dir auch Staffel 1 der Podcast-Reihe Epale Insights wärmstens ans Herz legen. Denn da steht die Planung und Durchführung von Erasmus-Plus-Projekten im Fokus. Die Podcast-Reihe Epale Insights ist im Auftrag von Epale entstanden und wurde gefördert aus Mitteln der Europäischen Union. Konzept und Umsetzung Sabine Bertram, Musik von musicfox.com.